FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Ho, ho, ho. Wer rettet jedes Weihnachtsfest?
Und Tor! Und Tor! Und Toni Modest!
So sieht's mal aus. Da ist er wieder, Anthony Modest. Er trifft endlich wieder nach fast einem halben Jahr und schießt den FC damit ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Und damit willkommen ein letztes Mal in diesem verrückten Fußballjahr 2020 hier im FC-Podcast. Grüße nach Australien, nach Österreich, in die Schweiz, wo auch immer ihr gerade zuhört. Und es musste schon dieser verrückte Toni sein, oder? Was jetzt absolut liebevoll gemeint ist, der für dieses Happy End gesorgt hat.
Ich habe ihm vor dem Spiel noch gesagt, Toni, du musst ja nicht treffen. Ja? Nimm dir den Druck mal weg vom Tore schießen. Ja? Das kommt schon. Ja? Arbeite heftig und gut für die Mannschaft. Und das hat er toll gemacht, hat sich da reingeworfen und Gas gegeben und deswegen hat er sich belohnt mit diesem Tor.
Sie haben lange gebraucht, um überhaupt mal für Torgefahr zu sorgen. Skiri dann, wie gesagt, einmal Pech mit dem Lattentreffer oder geht jetzt doch noch was? Modest! Allein vom Keeper! Modest! Und Tor! Und Tor! Und Toni Modest! Quasi mit dem Pausenpfiff und er holt sie wieder raus, die Brille. Was haben wir die lange nicht mehr gesehen? Ich hab gedacht, den hat er schon vergessen, seinen Torjubel, der ihn zur Marke gemacht hat. So, Toni Modest, hast du kaum gesehen in dieser ersten Halbzeit. Aber jetzt ist er zur Stelle. Nach feinem Zuspiel von André Duda. Genau richtig getimt, der Ball in die Tiefe. Und dann ist Modest den entscheidenden Schritt vor dem Gegenspieler am Ball. Keine Abseitsposition. Kühn noch dran, aber der Ball hoppelt dann ins gegnerische Tor. Gut gemacht. Oh, Toni, er kann es doch noch.
Wenn wir Toni weiter stabilisieren und ihn fit bekommen, richtig fit bekommen, ja, dann werden wir wieder viel Spaß an ihm haben. Und deswegen freut mich für ihn speziell auch, dass er so einen Jahresabschluss hat mit dem entscheidenden Tor heute.
Ja, und guck, endlich überwintert der FC mal wieder im Pokal, nachdem in den vergangenen Jahren ja jeweils in Runde 2 Schluss war.
Wir sind mit unserem großen Ziel angetreten. Wir wollen in den Topf von den letzten 16 Mannschaften rein und das haben wir geschafft.
Okay, es war jetzt kein Spiel der Marke, wow, geiler Fußball gegen Osnabrück, aber Hauptsache weiter, oder? Und wir wollen ja nicht vergessen, dass es der Schlusspunkt einer extrem knackigen Woche war, mit 3 Spielen in 6 Tagen. Über die 0-4 Derby-Pleite gegen Leverkusen würde ich jetzt gerne an dieser Stelle einfach mal den Mantel des Schweigens hüllen. Ja, das war ein Klassenunterschied an dem Abend. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse, dass wir das nicht weiter aufrollen. Und die Reaktion danach beim Auswärtsspiel in Leipzig, die hat sich doch sehen lassen können. Ne? Wieder ein großer Fight gegen eine Spitzenmannschaft und mit etwas Glück einen Punkt mitgenommen beim 0-0. Was willst du mehr?
Deswegen sind wir jetzt glücklich und können in Ruhe die Weihnachtstage angehen.
Nö, so weit sind wir hier noch nicht im FC-Podcast. Ich sag doch, es war ein verrücktes Jahr mit vielen Auf und Abs beim FC, mit Dramen, mit unglaublichen Serien in die eine wie in die andere Richtung und über allem dieses kleine, fiese Coronavirus. Also da wird's Zeit für einen Jahresrückblick hier im FC-Podcast, um diese vielen außergewöhnlichen Momente nochmal hör- und erlebbar zu machen für euch. Und ich freue mich sehr, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dafür hier den nächsten Gast aus dem Spielerkreis begrüßen darf. Hallo Raphael Schichos, grüße dich.
Hi, liebe Grüße.
Raphael, wie geht's dir? Du bist ja seit einigen Wochen leider zum Zugucken verdammt.
Ja, das stimmt. Allerdings habe ich jetzt vor dem Osnabrück-Spiel die Reha, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Bedeutet das, wenn wir wieder ins Training steigen nach dieser kleinen Pause jetzt, dass ich dann auch wieder voll dabei sein werde.
Also der Plan ist, 2021 wird wieder angegriffen, beziehungsweise bei dir ja eher verteidigt.
Ich hoffe sehr, dass es dann auch so kommt und ich bin da guten Mutes, dass auch die Muskeln dann beim Trainingsstart dann wieder halten werden, genau.
Du warst beim Pokalspiel, zweite Runde gegen Osnabrück im Stadion, hast das Spiel verfolgt. Wie sehr hast du am Schluss noch gezittert? Oh, vielleicht geht's noch schief?
Ja, das ist dann am Ende dann doch das typische Pokalspiel wieder geworden, wo man dann gegen den unterklassigen Gegner sich dann so ein bisschen zum Ende hin zittert. Aber ich fand, dass wir eigentlich das Spiel komplett im Griff hatten. Ich sage jetzt mal über 80 Minuten, 80, 85 Minuten. Und das, es war aber klar, dass wenn du das Spiel nur 1-0 in die Schlussphase bringst, dass es dann natürlich nochmal zu der einen oder anderen brenzligen Situation kommen kann. Aber ich glaube, dass wir das als Sieg und als Arbeitsspiel dann irgendwie betiteln können und zufrieden sein können, dass wir zu Null gespielt haben und eine Runde weitergekommen sind.
Ja, und vor allem defensiv kann man schon sagen, gerade auch in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft ja kaum was anbrennen lassen. Haben sie gut gemacht, deine Abwehrkollegen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir waren sowieso relativ griffig von der ersten Minute an, haben Osnabrück vor allem in der Anfangsviertelstunde nur sehr wenig Luft holen lassen und das war schon richtig gut, ja.
Was gerade die Innenverteidigerposition angeht, in Dortmund ist ja Šestić ins kalte Wasser geworfen worden, hat ein starkes Bundesliga-Debüt gemacht. In Leipzig hat Meret sein Startelf-Comeback auch mit einer starken Leistung gefeiert. Wie wichtig ist gerade dieser Faktor der defensiven Stabilität für euch?
Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man hat am Anfang der Saison gesehen, wir hatten ja, ich glaube, sogar jetzt haben wir ja kein so schlechtes Torverhältnis, wenn man sich die anderen Mannschaften da unten anguckt. Klar, das 4-Tore-Spiel gegen Leverkusen hat uns da so ein bisschen nochmal einen kleinen Knick reingehauen. Aber natürlich hilft uns das immens als Mannschaft, wenn wir so Leute wie Sava und wie Rocha haben, die wenig Chancen bekommen haben vorher und dann aber so funktionieren.
Dann lass uns auch auf die Offensive gucken. Im Moment kann man vielleicht sagen, seid ihr da relativ minimalistisch unterwegs. Also Dortmund, Wolfsburg, Mainz, jetzt auch im Pokal gegen Osnabrück. Da habt ihr auch sehr wenigen Chancen dann die notwendigen Tore gemacht. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das weiß auch jeder, dass wir da deutlich gefährlicher noch werden müssen, dass wir uns noch mehr Chancen erspielen müssen. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal zufrieden, dass wir die Chancenverwertung deutlich gesteigert haben, dass wir dann auch hinten zu Null gespielt haben und so dann auch mal die nötigen Punkte eingefahren haben. Und ich fand es, wir haben da ja auch eine Entwicklung gemacht mit André dann mehr als falsche Neun, hat ja auch richtig gut geklappt und so hat uns das alles so ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben und ich hoffe, dass wir das dann auch ins neue Jahr mit reinnehmen.
Ja, wie sehr leidest du gerade mit Sebastian Andersson? Kam jetzt gerade nochmal frisch rein die Meldung vom FC, dass er auf unbestimmte Zeit erstmal mit dem Mannschaftstraining aussetzen muss, wegen seiner Kniegeschichte.
Ja, ist natürlich sehr, sehr schade für ihn. Ich glaube, er ist mit sehr hohen Ambitionen hier nach Köln gekommen und dann so ausgebremst zu werden, eigentlich, ich glaube, jedes Spiel irgendwie mit Schmerzen zu spielen, ist dann nicht angenehm und das nimmt einen dann ja auch so ein bisschen das Selbstvertrauen und man hört dann oder man liest dann ja auch sicherlich einiges und denkt sich dann so, Jungs, wenn ihr wüsstet, mit was für Schmerzen ich spiele. Von daher ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Er soll fit werden und dann mit 100% wieder da sein und dann wird uns auf jeden Fall helfen können.
Zumindest der Toni hat aber gezeigt, dass er es noch kann. Ganz wichtiges Tor, glaube ich, für ihn auch persönlich. Ne? Ist ja durchaus auch ein sensibler Stürmer.
Ja, Toni hat, glaube ich, auch nicht so das leichte halbe Jahr hinter sich. Und wie man gestern gesehen hat, viele Chancen braucht er nicht. Und das ist genau das, was für uns sehr, sehr wichtig ist.
Ja, wenn du jetzt zurückblickst auf dieses turbulente, außergewöhnliche Fußballjahr 2020, wie kräftezehrend war das?
Es ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Also natürlich jetzt auch aufgrund der ganzen Pandemie-Geschichte und Geisterspiele und man muss sich immer wieder auf neue Sachen einstellen. Man hat, es beeinflusst natürlich auch jeden Spieler so ein bisschen privat zu Hause und das sind so Dinge, mit denen mussten wir alle neu lernen umzugehen und ich glaube, dass wir das, sage ich jetzt mal, in Fußball-Deutschland sehr, sehr gut gemacht haben und ich spreche da jetzt, glaube ich, auch für alle Fußballer, dass wir froh sind, dass dieses Jahr vorbei ist und dass wir dann positiv in die Zukunft blicken wollen und hoffentlich auch können.
Aber es gab ja tatsächlich dann auch im Fußballjahr 2020 noch eine kleine Zeitspanne ohne Corona. Das Jahr fing super an für euch. Ne? 3-1 Heimsieg gegen Wolfsburg zum Rückrundenstart. Da wart ihr gleich mal on fire.
Gute 20 Meter. Marc Uth gegen die Ein-Mann-Mauer. Brekalo auf Wolfsburger Seite. Viel Bewegung, viel Gerangel und dabei kommt vorn Uth an den Fünfer. Kopfball, Tor, 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 Cordoba! Cordoba mit dem Kopf! Und Skiri jetzt vielleicht mit dem 2-0. Nochmal rein, Cordoba, Tor, 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 2-0! Wolfsburg schenkt dem FC den zweiten Treffer. Und wieder Marc Uth. Ball ist freigegeben. Ball kommt hoch rein an den Elfmeterpunkt. Kopfball, Tor, 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 Hector! Jonas Hector macht das 3-0 in der 62. Minute.
Ja, fantastisch, traumhaft. Absolut klasse. Wir sind auch aus der Nähe von Bremen angereist und können uns natürlich nichts Besseres wünschen. Super.
Ja! Entschuldigung.
Ja, ich glaube, wir haben den Schwung aus den letzten Monaten des vorigen Jahres sehr, sehr gut mitgenommen oder eher Wochen gesagt. Da hatten wir unseren Lauf, wo wir dann am Ende gesehen haben, dass der sehr, sehr wichtig war für uns. Haben wir dann mit ins Jahr 2020 genommen, haben direkt Wolfsburg geschlagen. Ich glaube, danach Freiburg, glaube ich, zu Hause.
Wieder Marc Uth. Ball ist freigegeben, kommt an den Fünfer, Kopfball und Tschichos, abgeblockt, Tor, Drexler, 10. Treffer, 10. erzielt, 1-0 für den 1. FC Köln, Dominik Drexler macht das Ding rein, drückt den Ball über die Linie.
Gut, viel unterwegs, löst sich gut, zentrale Position, an den Strafraum, Hector, linker Fuß, abgeblockt, Tor, Cordoba, ja, da ist er wieder, da ist er, 7. Saisontreffer, John Cordoba. Und Easy Way, er läuft sich den Ball, Konter, Terodde nimmt wieder Easy Way mit, 90 Minuten rum, 4 Minuten oben drauf und Easy Way zieht rein in den Strafraum, Easy Way, mach ihn rein, Tor, Easy Way. Oh, ja, der fliegende Holländer. Und Terodde macht er jetzt hier noch das 4. Ist zunächst mal seinem Gegenspieler weggelaufen. Pass gut. Und Jakobs. Tor. Ismail Jakobs küsst den Geistbock auf dem Trikot. Ein Konter, den du nicht besser setzen kannst. Und jetzt wird sogar eine Packung für die Freiburger. Kölle, Alaf in der Endlosschleife. 4-0, Ismail Jakobs setzt noch einen oben drauf.
Ich glaube, wir haben heute das beste Saisonspiel gesehen. Erst rein.
Das war eine sehr, sehr gute Zeit für uns. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende der Saison hat man gemerkt, okay, wir haben jetzt 10 Spiele nicht gewonnen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Dann weiß man, wie wichtig genau diese Phase war.
Ihr habt dann noch 5-0 in Berlin gewonnen.
Gut läuft an und schlitzt den Ball. Ist Tor! Der Uth ist der gute Mann. 5-0. Bums.
3-0 zu Hause gegen Schalke.
Rex mit Jai. Tief in der gegnerischen Hälfte. Spielt steil auf Cordoba. Cordoba, mach ihn. Ja! Was ein Konter. Bah! Den kannst du ja nicht besser spielen.
Kannst du dich überhaupt noch erinnern, wie sich das angefühlt hat damals, von den Fans abgefeiert zu werden, diese ganze Wucht mitzuerleben von 50.000 im Rhein-Energiestadion?
Also wir reden in der Mannschaft sehr oft darüber. Wir haben ja auch ähnliche Bilder überall hängen auf der gesamten Geschäftsstelle, wo man immer wieder sieht mit Zuschauern. Und das ist schon sehr, sehr schade, dass wir das jetzt gerade nicht genießen können. Dominik Drexler und ich haben jetzt mal nachgezählt. Wir haben mehr Bundesligaspiele ohne Zuschauer als mit Zuschauer. Das ist natürlich auch so eine sehr traurige Statistik. Aber ja, wir hoffen, dass wir diese Statistik nochmal drehen können und für alle ist es, glaube ich, 10-mal angenehmer, wenn Zuschauer im Stadion sind.
Du selbst hast dir beim 5-0 in Berlin eine schwere Halswirbelverletzung zugezogen. Ja, kannst du dich noch erinnern, wie so die ersten Minuten nach diesem Zusammenprall waren für dich? Oder hast du das versucht, komplett auszuschließen aus der Erinnerung?
Ach nee, Das ist alles in Ordnung, das geht. Ja, ich weiß, dass ich direkt gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt, war dann aber relativ schnell froh, dass ich meine Füße bewegen konnte, dass ich meine Arme bewegen konnte, weil es ist dann ja immer so eine knifflige Zone im Körper, wo man dann schon mal ein bisschen in Panik geraten könnte. Und dann habe ich gemerkt, dass unsere Physios und die Sanitäter das da relativ gut im Griff haben. Und ja, war natürlich schade, genau in der Phase der Saison, wo es dann auch wirklich Spaß gemacht hat, dann auszufallen, war sehr, sehr bitter für mich persönlich. Aber auch das nehmen wir als Erfahrung im Leben mit und es macht uns auf jeden Fall nicht schwächer.
Ja, was kann man denn da konkret persönlich mitnehmen aus so einer schweren Verletzung? Der Arzt hat, glaube ich, damals gesagt, war auch in der FC-Doku zu sehen, das war zumindest ein Vierer im Lotto. Es hätte ja auch schlimmer ausgehen können.
Ja, also ich würde lieber einen Vierer wirklich im Lotto nehmen, anstatt sowas jetzt nochmal zu haben, aber ja, ich war bis dahin, glaube ich, noch nie wirklich schwerer verletzt und das war für mich als Spieler eine neue Situation. So habe ich auch mal die Kehrseite der Medaille kennengelernt und ja, daraus ziehe ich einfach meine Kraft. Ich bereite mich noch besser auf jede Trainingseinheit vor. Ich achte noch mehr auf meinen Körper, damit ich halt möglichst nicht mehr so lange in einer Reha-Phase sein muss.
Dann kam Corona, dann kam der 11. März, das Derby in Gladbach, das erste Bundesligaspiel der Geschichte ohne Fans.
Eine große Erkenntnis ist, dass Fußball-Bundesliga ohne Fans keinen Spaß macht. Und das sollte uns bei allen notwendigen Diskussionen und verschiedenen Meinungen in Zukunft einfach dann auch mal es so zu begleiten, dass es wichtig ist, dafür zu kämpfen, dass wir Atmosphäre im Stadion haben.
Wie hat sich das für dich von außen betrachtet damals angefühlt? Warst du damals im Stadion?
Nee, ich war nicht im Stadion. Das war ja noch die Zeit, wo es dann relativ strikt war, wo ich glaube, es war gar nicht erlaubt, dass wir dabei sind. Ja, am Anfang war es ja noch für alle, auch für die Zuschauer am Fernseher so, boah, jetzt können wir ja hören, was die Jungs da reden und was die Trainer reinrufen etc. Aber ich glaube, es ist relativ schnell auch Ernüchterung eingekehrt und man hat gemerkt, ja, so wirklich spannend ist das jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, man kann das einfach, das gesamte Thema abhaken unter nicht brauchbar für uns alle und ich glaube, der Fußball lebt auch von den Emotionen und daher hoffe ich sehr, dass es bald wieder anders ist.
Ja, und dann kam ja der Lockdown und gerade der Fußball war ja dann immer wieder auch ein gesellschaftliches Thema. Dürfen die weiterspielen? Ist das okay, wenn andere zurückstecken müssen und vielleicht nicht ihren Beruf ausüben können? Wie hast du damals als Spieler diese ganzen Diskussionen wahrgenommen, ja, diese Bundesliga-Pause?
Ja, ich kann das schon verstehen, dass manche Menschen, die mit dem Fußball nicht wirklich viel was anfangen können, dass die so ein bisschen genervt sind von dieser Sonderstellung. Aber ich glaube halt, dass so viele Menschen sich für den Fußball in Deutschland interessieren und dass so viele Menschen auch so viel gibt. Und von daher war ich für mich persönlich, für uns als Mannschaft natürlich sehr froh, dass es dann weiterging, auch als Zeichen für den europäischen Fußball, dass wir das hinbekommen haben. Aber es war natürlich keine leichte Zeit, die 10 Tage davor Quarantäne, die jeder Spieler mitmachen musste, getrennt von der Familie, obwohl man eigentlich nur 3 Kilometer entfernt ist. Das sind natürlich so Sachen, die dann nicht wirklich schön sind. Und ich kann ja auch jedem anderen nur sagen, der dann immer noch Kritik äußert, dass wir jetzt hier Fußball spielen dürfen und andere sind im Lockdown oder können nicht arbeiten. Wir machen auch eine Menge dafür, dass wir das können. Also soziale Kontakte bis aufs Niedrigste runtergefahren und wir werden ja jeden dritten Tag getestet. Von daher, wir machen alles, damit es funktioniert.
Damals war ja noch relativ wenig dann auch über dieses Virus bekannt. Hast du dir ganz persönlich da Sorgen gemacht von einer Ansteckung oder hast du dich gut aufgehoben gefühlt in dieser Bundesliga-Blase, speziell dann auch im Verein? Ihr seid ja im Grunde rund um die Uhr medizinisch überwacht, wenn man so will, mit den vielen Testungen.
Ja, ich glaube, man sieht das ja, dass wenn mal irgendwie bei einer Mannschaft einer aus dem Staff das hat, dass es dann sich oder ein Spieler, dass es sich dann wirklich sehr, sehr schwer auch dann in der Mannschaft verteilt. Von daher glaube ich, dass die Vorkehrungen eigentlich echt richtig gut getroffen worden sind und dass wir Fußballer das auch echt diszipliniert einhalten, weil ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie mal statistisch sehen würde, vielleicht auf den Rest der Bevölkerung, dass wir uns dann schon echt wenig anstecken. Von daher finde ich das echt gut organisiert und da muss ich auch jedem Fußballer dann den Hut vorziehen, wie diszipliniert jeder Einzelne das dann macht.
Ja, im Mai ging es dann weiter mit der Bundesliga. Die Saison konnte noch zu Ende gespielt werden, aber irgendwie hatte man das Gefühl, Corona hat dem FC den Stecker gezogen. Hast du inzwischen eine Erklärung, warum es danach nicht mehr lief? Waren es wirklich nur die Fans, die gefehlt haben im Stadion oder welche Gründe hast du inzwischen ausgemacht?
Ja, ich kann nur für mich sprechen oder wie sich's angefühlt hat, auch innerhalb der Mannschaft. Klar, dass jede Mannschaft hat an die Fans gefehlt, das braucht man nicht immer erwähnen, aber für uns war es einfach am Ende der Saison extrem ermüdend und extrem schwierig in die Spiele zu kommen. Ich kann mich an das Spiel gegen Frankfurt erinnern, was dann, ich weiß nicht, ging es 0-0 oder 1-1, also auf jeden Fall unentschieden. Das Spiel hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit und es war für uns alle sehr, sehr schwer. Ich glaube, damit hatten wir uns dann auch, glaube ich, gerettet endgültig.
So ist es. Christian Dingert beendet diese Partie. Also es hat leider nicht geklappt mit dem erhofften Heimsieg, aber immerhin ein Punkt steht zu Buche. Der FC bei 36 Punkten angekommen und das ist dann auch rein rechnerisch der Klassenerhalt. Da sagen wir Glückwunsch, das war das Saisonziel und es ist nach wie vor auch beachtlich, dass der FC das gepackt hat. Wir wollen nicht vergessen, wo er mal gestanden hat nach dem 11. Spieltag.
Es ist ein Riesenstein uns allen vom Herzen gefallen und es war einfach für uns alle mental und körperlich eine echt anstrengende Phase.
Für dich persönlich hatte diese Corona-Pause ja sogar noch was Positives. Du hast ein bisschen Zeit gewonnen, um wieder fit zu werden und hast dann, ich glaube, ganz genau 100 Tage nach dieser Verletzung in Berlin wieder auf dem Platz gestanden. Gegen Leipzig war es im Heimspiel. Wie hat es sich damals für dich angefühlt?
Ja, wir waren alle überrascht, dass es dann doch relativ schnell wieder ging. Ich glaube, meine Phase oder meine Zeit mit der Mannschaft vorm Spiel war auch relativ kurz. Da hat der Trainer mich dann wieder ins Team reingeworfen. Mich persönlich hat es natürlich sehr, sehr gefreut. Ich muss sagen, ich habe es dann auch, wie der Rest eigentlich, gemerkt, dass ich echt nur eine kurze Reha-Phase hatte. Und dass es dann wirklich eine anstrengende Saison hinten raus dann auch wurde. Aber ich war froh, dass es wirklich so schnell wieder auf den Platz ging für mich.
Hattet dann eine lange Sommerpause, die habt ihr wahrscheinlich auch gebraucht, ne? Um einfach auch mal runterzukommen, abzuschalten vom Bundesliga-Alltag.
Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, jeder war heilfroh, wo es dann Richtung letzten Tag ging und jeder dann Zeit mit der Familie verbringen konnte und ein bisschen den Urlaub genießen konnte. Soweit es natürlich ging, den Umständen entsprechend.
So, dann macht ihr eine, wie ich finde, gute Sommervorbereitung. Gab auch wenige Verletzungen, bis auf Florian Kainz. Kommt souverän im Pokal weiter gegen Alt-Klinike. So, und dann geht's los mit der Bundesliga. Und ihr verliert gleich das Heimspiel unglücklich gegen Hoffenheim. Dann noch ärgerlicher die Auswärtsniederlage in Bielefeld, gefolgt von einer klaren Derby-Pleite gegen Gladbach. Ja, was denkt man da als Spieler? Boah, jetzt geht der Mist wieder los beim Start. Ähnlich wie beim Start der vergangenen Saison.
Ja, klar war es für uns alle ein sehr, sehr enttäuschender Saisonstart. Ich glaube, das fing schon mit dem Spiel gegen Hoffenheim an, wo wir eigentlich sehr, sehr gut zurückkommen gegen eine Mannschaft, die Kramaric dabei hatte, der natürlich wieder einen Sahnetag hatte. Und dann kriegst du kurz vor Schluss, verteidigen wir es einfach schlecht und dann kriegst du den Nackenschlag. Also so soll natürlich gar keine Saison anfangen.
Özcan chippt den Ball rein an den Fünfer. Anderson! Pfosten! Tor! 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 Drexler! Drexler mit dem 2:2! Es geht doch!
Im Laufe des Spiels hatte ich tatsächlich das Gefühl, wir können das Spiel sogar noch ganz drehen. Dann, weil ich das Gefühl hatte, wir sind dem Gegner körperlich überlegen, muss ich sagen. Wir waren gut am Drücker, wir waren eine gute Frische auf dem Platz.
Die Hoffenheimer im Strafraum, schon Chance! Und Tor! Und Tor, wieder Kramaric, 3:2. Es ist nicht zu fassen. Eigentlich war das gar nicht so wild, dieser Angriff. Aber sie bekommen es da hinten nicht geklärt.
Dann fährst du zum Aufsteiger, wo du weißt, okay, jetzt heute sind ein paar Zuschauer im Stadion. Die sind auch euphorisiert. Ich glaube, die haben davor in Frankfurt ein richtig gutes Spiel gemacht, ein gutes Saisondebüt gegeben. Und ja, dann kriegst du dann da auch kurz vor dem Schluss ein Tor, was eigentlich so nicht fallen darf. Und das sind natürlich dann wieder direkt zwei Nackenschläge.
Jetzt die Chance für Bielefeld nach dem langen Ball und Tor! Und Tor! Tor für Bielefeld, das gibt's doch nicht. Ein Tor, aber sowas von völlig aus dem Nichts. Wieder fangen sie sich eine Murmel.
Und ihr denkst, das kann schon wieder nicht wahr sein. Das Derby gegen Gladbach waren wir einfach schlecht, muss man dazu sagen. Da haben wir verdient verloren. Ich glaube, es war sogar noch okay, dass es dann in der Höhe so war. Und sowas nimmst du dann halt mit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das ähnlich wie letztes Jahr dann Richtung Herbst, Winter dann geschafft haben, mit dem Spiel in Dortmund dann mal so ein bisschen Schalter umzulegen und mal den Bock umzustoßen.
Ja, können wir gleich gerne noch ein bisschen ausführlicher reden über diesen ersten Sieg, aber jetzt nochmal zurück zu einer unangenehmen Statistik. Ja, bei diesem missratenen Saisonstart habt ihr auch, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, insgesamt 7 Elfmeter verursacht. Fühlt man sich da im falschen Film?
Ja, wenn man sich, glaube ich, jeden einzelnen Elfmeter anguckt, am ersten Spieltag direkt in Hoffenheim.
Kramaric an den 5-Meter-Raum. Und dann Baumgartner fällt in Zweikampf gegen Schichos. Was entscheidet Daniel Siebert? Hat zunächst mal nicht gepfiffen, aber das wird sicherlich kontrolliert vom Videoassistenten.
Was ist jetzt? Entscheide doch. Also du hast es doch, glaube ich, ganz gut gesehen. Aber nimm doch du die Entscheidung, ja, so wie du es gesehen hast. Und ich glaube, von Hoffenheim hätte sich keiner beschwert, wenn der Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre. So fair müssen wir sein.
Und Schiedsrichter Daniel Siebert schaut sich diesen Zweikampf zwischen Schichos und Baumgartner selbst nochmal an auf dem Monitor. Für mich eher Tendenz kein Elfmeter, aber
entscheiden wird Daniel Siebert. Und er schaut immer noch drauf, ist sich da auch nicht schlüssig. Und ich finde, wenn man so lange entscheiden muss, dann sollte man es doch bei kein Elfmeter belassen.
Wo ich immer noch sage, ja gut, wenn du ihn nicht pfeifst oder ja, es ist halt immer schwierig, das sind immer so 50-50-Situationen, die dann am Anfang gegen uns entschieden wurden oder die Handsituation von Marius gegen Bayern, wo sich kein Bayern-Spieler beschwert und der Schiri das auch aus einem Winkel sieht, wo das kein anderer gesehen hat, dann sind es natürlich Dinge, wo du dir immer denkst, das kann doch echt nicht wahr sein. Bei uns ist jedes Mal irgendwie, wenn der in die Area läuft, ist immer gegen uns und das ist dann natürlich schwer, damit umzugehen, aber ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Spielen vor allem das Problem in den Griff bekommen haben.
Ja. Wie sehr ist dir die Sieglos-Serie auf den Senkel gegangen, die wir Reporter ja dann auch immer gerne vorhalten?
Ja, das nervt natürlich jeden Einzelnen. Man denkt jetzt während des Spiels nicht wirklich darüber nach, aber das Gefühl zu gewinnen ist halt das Schönste, was es gibt. Und wenn du das schon lange nicht mehr hattest, dann bist du extrem heiß drauf. Auf der anderen Seite kannst du dich natürlich auch hemmen, weil du mit jeder Niederlage ein Stück mehr unter Druck gerätst und dich halt auch da unten so ein bisschen lösen willst. Aber wie gesagt, wir haben sie beendet.
Am 28. November, am 9. Spieltag war es soweit. Der erste Bundesliga-Sieg nach über 8 Monaten in Dortmund, wo, glaube ich, kaum einer mit gerechnet hatte.
Jakobs auf der linken Seite, macht Tempo, ist vorbei am Menü. Jakobs bis zur Torauslinie, versucht rein zu flanken und dann wird er abgegrätscht von Meunier, aber immerhin eine Ecke obendrauf. Duda mit dem Ball auf den ersten Pfosten, Verlänger, Tor, 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 Elias Kiri, 1:0 für den ersten FC Köln in der 9. Minute. Und jetzt hat Rex Bilgey Tempo und Platz auf der linken Seite gegen Akanji, wird hinterlaufen von Jakobs, der bekommt den Ball, Jakobs hat den Kopf oben, Flanke. Kommt nicht, weil sie abgeblockt wird von Can. Ecke immerhin. André Duda hat den Ball, legt ihn sich jetzt nochmal zurecht. Und was macht er draus? Arm geht hoch, kurzer Anlauf, Ball kommt an den ersten Pfosten. Pfosten und Tor und Tor und Tor. Doppelpack, Elias Kiri, Doppelpack. Ich werde bekloppt hier. 60 Minuten rum, der FC 2:0 vorne.
Was macht das mit einem, wenn der Knoten da endlich platzt?
Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl gewesen. Ich muss sagen, dass ich allerdings in den ersten 10 Minuten auf dem Platz schon gemerkt habe, dass irgendwas anders war. Wir erinnern uns an die Chance von Sancho, die dann oben auf die Latte fällt, wo ich sage, okay, vor 2 Wochen hätte er die wahrscheinlich direkt einen Knick reingehauen und dann hätte es 1:0 gestanden und alle hätten gesagt, ja gut, so läuft jetzt halt. Die Chance von Haaland am Ende, ich glaube, war dann auch bezeichnet, dass es irgendwas anders war an diesem Tag.
Sessic gegen Reus. Reus vorher am Ball, legt ab für Haaland. Haaland quer auf Hummels. Hummels auf Moukoko. Moukoko rechts vorbei, aber Achtung, der Ball kommt nochmal und Haaland verpasst. Haaland verpasst 2 Meter vom Kölner Tor. Ist das der Wahnsinn hier?
Und so haben wir uns das dann einfach wirklich erarbeitet. Es war ein sehr, sehr gutes Gefühl, auf dem Platz innerhalb der Mannschaft zu spielen und so griffig zu sein, wie wir es an dem Tag waren.
Ja, du hast dich dann leider wieder verletzt, aber hast es hoffentlich trotzdem genießen können, diesen ersten Saisonsieg.
Sehr. Also ich bin beim Stand von 2:0 rausgegangen und habe da mitgefiebert und ja, wir haben es geschafft. Wir haben auch den Haaland überlebt, von daher... war es ein sehr schöner Tag.
Jetzt liegen 11 Bundesliga-Punkte unterm Weihnachtsbaum und das Achtelfinale im DFB-Pokal. Reicht das für ein frohes Fest?
Ja, ich glaube, zufrieden mit 11 Punkten sind wir jetzt nicht nach der Hinrunde. Wir sind sehr froh, wie wir das Jahr jetzt beendet haben. Das stimmt, dass wir auch jetzt in der dritten Pokalrunde sind. Aber wir wissen, dass es extrem schwer wird in den nächsten, ich weiß gar nicht, 21, 22 Spielen, die wir jetzt im neuen Jahr noch vor uns haben bis zum Saisonende. Da brauchen wir richtig Kraft für.
21 Spiele sind es genau in 4,5 Monaten. Es gab es noch nie in der Bundesliga so viele Spiele am Stück. Was macht dir denn Mut? Was gibt dir die Zuversicht, dass ihr auch diesmal am Ende wieder euer Ziel, den Klassenerhalt, erreicht?
Dass wir eine sehr, sehr intakte Mannschaft sind, dass wir jetzt gezeigt haben und auch gemerkt haben, was wir brauchen, um Punkte zu holen, um Spiele zu gewinnen, dass wir eklig sein müssen und dass ich glaube, dass wir mit jedem Tag Training weiter zusammenwachsen, was bei uns auch nicht so selbstverständlich war, wenn man den Anfang der Saison sieht, wo wir noch alle relativ frisch zusammen waren. und dass sich jeder einzelne Ablauf noch ein bisschen verfestigt und ja, wir dann einfach gestärkt in den zweiten Teil der Saison gehen können.
Wie groß ist die Hoffnung, dass ihr dann noch in dieser Saison wieder vor Fans spielen könnt?
Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf bis zum 34. Spieltag. Und wenn es der letzte Spieltag ist, ich muss auf jeden Fall noch irgendwie ein Spiel in der Bundesliga da vor Zuschauern machen diese Saison. Und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen.
Dann danke ich dir, wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten, schönes Fest, kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, Geschenke sind alle besorgt, Weihnachtsbaum steht und ist geschmückt.
Alles erledigt, kein Weihnachtsstress mehr. jetzt kann entspannt werden und ja. Ich wünsche auch frohes Fest, einen guten Rutsch und man sieht sich sicherlich im neuen Jahr dann.
Genau, 2. Januar geht es ja schon weiter, Heimspiel gegen Augsburg.
Machen wir.
Danke dir, schöne Tage, bis dann.
Gleichfalls, bis dann.
Ja, und da bleibt mir jetzt auch an euch nur noch zu sagen, frohe Weihnachten. Habt ein paar schöne, entspannte und vor allem auch gesunde Tage. Ja, drückt euch die Daumen, dass ihr euch alle ein bisschen erholen könnt von diesem doch zum Teil irrsinnigen Jahr 2020, was, glaube ich, alle viel Kraft gekostet hat, was auch mental ziemlich schwierig zu bewältigen war. Und da hat der Fußball ganz sicher nicht immer die erste Geige gespielt. Aber ich hoffe, ihr hattet Freude hier im FC-Podcast. Danke an dieser Stelle auch nochmal an den Kollegen Alexander Haubrichs vom Express, der viele, viele Folgen mit mir zusammen bestritten hat vor dem Mikrofon. Ich für meinen Fall brauche jetzt echt auch mal ein paar Tage Abstand. So sehr mir dieser Job Spaß macht, aber es war wirklich sau anstrengend. Und jetzt pusten wir einfach alle mal durch, genießen die Weihnachtstage, kommen gut ins neue Jahr rein und dann auf zu neuen Taten oder Untaten und was auch immer noch der FC für uns bereithält. Ich werde ein Auge drauf haben, ein Ohr drauf haben, werde euch davon berichten. Selbstverständlich ist Radio Köln wieder bei allen Spielen live dabei. Ihr könnt mich kommentieren hören über das Programm von Radio Köln oder selbstverständlich über das Radio Köln FC Radio, über den Stream auf fc-radio.de, auch ganz einfach reinzuklicken über die FC-App. Freue mich drauf, wenn wir uns da wieder hören. Auch hier im FC-Podcast. Bis dahin, tschüss 2020, macht's gut.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.